ARD.
Berlin Sounds Inside.
Herzlich willkommen zur zweiten Staffel meines Musiktalks. Mein Name ist Anja Kaspari und ich freue mich, dass ihr wieder reinhört. Jetzt in der ersten Folge ist gleich Everybody's Darling Nina Chuba zu Gast. Die zauberhafte Wahlberlinerin erreicht ja gerade generationsübergreifend alle Herzen. Ich glaube, dass das an ihrer Natürlichkeit liegt, an ihrem Humor und daran, dass sie so eine ehrliche Haut ist. Man hört ihr so gerne zu und man schaut sie auch so gerne an. Und das kann man übrigens auch, denn Berlin Sounds Inside ist ein Videopodcast. Das heißt, den kann man nicht nur hören, den kann man auch, wenn man möchte, auf YouTube sehen. Ich denke ja, dass Nina Chuba gekommen ist, um zu bleiben, dass die noch ganz viel Musik in sich hat. Und ich freue mich, was sie alles erzählt, über ihre Einsamkeit zum Beispiel, ihr Loner-Gen, wie sie es nennt, oder über das Kind, das sie irgendwann mal haben wird, wie sie das erziehen wird. Klingt spannend. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Heute zu Gast Deutschlands erfolgreichster Popstar. Sie hat 2 Nummer-1-Alben, sie hat Millionen von Followern, sie hat Fans in allen Altersklassen und diesen Raketenruhm hat sie in nur 3 Jahren geschafft mit ihrer Musik. Herzlich willkommen, Nina Chuba.
Hallo.
Hallöchen. Du bist ja seit 7 Jahren Berlinerin, stimmt das?
Ja, ungefähr. Mhm.
Du bist nach Berlin gezogen, du kommst aus der Nähe von Hamburg.
Mhm.
Du hättest ja auch als Großstadt eigentlich nach Hamburg ziehen können. Wieso nach Berlin?
Boah, irgendwie, ich hatte das Gefühl, in Hamburg gab es nichts für mich. Ich war irgendwie immer so ein bisschen, also ich habe mich so ein bisschen falsch da gefühlt und hatte auch irgendwie das Gefühl, so eine richtige Zukunft für das, was ich machen möchte, ist da nicht so richtig da. Und ich wollte ja erst Regie studieren und habe mich bei mehreren Universitäten beworben und ein Praktikum in einer Filmproduktion gemacht und die war halt in Berlin. Und dann bin ich da erstmal hingezogen für ein halbes Jahr. Und dann habe ich gemerkt, boah, irgendwie, hier habe ich das Gefühl, gibt es viel mehr Möglichkeiten und im kreativen Bereich. Und seitdem hat mich Berlin.
Wow, also es hätte jetzt auch sein können, dass du Filmregisseurin geworden wärst.
Ja, ich glaube, dafür hat es dann leider nicht gereicht, ja. Aber ich war sehr froh. Ich habe mich damals beworben bei der Universität Potsdam. Mhm. Für Film und habe auch so meine Sachen eingereicht und so und dann habe ich eine Absage bekommen, wo, also ich habe auch meine eigene Filmmusik dafür geschrieben und so, wo so stand, dass also musikalisch, kreativ, schreibmäßig ich überhaupt kein Potenzial hätte und das hat mich so
kein Potenzial,
so gar nichts. Also es war wirklich so sehr zerschmetterndes Feedback und ich habe mein allererstes englisches Musikvideo in dieser Universität gedreht. Und da habe ich mich dann natürlich gefreut. Es war so ein Full-Circle-Moment für mich. Da dachte ich so, ha, jetzt zeige ich euch es aber.
Und hast du irgendwelche Vorbilder? So, also dann bist du anscheinend auch eine Kinogängerin und liebst Filme.
Ja, ich liebe Filme, aber ich kenne immer nie Namen und ich bin auch mit Regisseuren immer schwierig. Ich kann sowas einfach nicht, ich kann mir solche Namen nicht merken, aber ich liebe Filme und ich bin super filmbegeistert und habe immer Lust, so mir alles anzugucken, worüber gerade so gesprochen wird und so.
Ja. Deswegen sind deine Videos auch so besonders.
Ja, mir ist es voll wichtig. So Musikvideos sind jetzt nicht mehr das große Ding seit mehreren Jahren, aber ich finde, das ist voll wichtig für eine Künstleridentität und ich bin auch immer richtig gern so in den Welten von verschiedenen Künstlern. Wenn die Videos rausbringen, tauche ich da voll gern ein.
Mhm. Ja. Und als du dann nach Berlin gezogen bist, das war dann auch die Veränderung von Nina Kaiser zu Nina Chuba ungefähr.
Ich hieß davor tatsächlich schon Nina Chuba auf Instagram. Ich habe mich, glaube ich, mit 17 oder 16 so benannt auf Insta, weil ich mir dachte, das klingt irgendwie cooler als Nina Kaiser 1. Und seitdem hieß ich irgendwie so und das hat sich auch als Künstlername angeboten. Ich war aber erstmal in diesem Praktikum und habe weiter auch, ich habe früher auch ein bisschen Schauspiel gemacht und so und dachte irgendwie, das ist mein
Weg. Ein bisschen? Du bist total berühmt.
Aber nicht für mein Schauspiel. Und dachte, das ist mein Weg und bin dann zufällig, habe ich eine Nachricht auch über Instagram von jemandem bekommen, der Bock hatte, mal eine Songwriting-Session mit mir zu machen. Und da habe ich meinen allerersten oder zweiten Song geschrieben. Es gab schon ein Musikvideo mit Song von mir auf YouTube, was ich geschrieben habe und produziert habe, damals noch in Hamburg.
Auf Englisch noch?
Auf Englisch, ja. Und da habe ich auch ein Musikvideo mit all meinen Freunden gedreht für 100 €. Das war irgendwie lustig. Und dann ist dieser ja, Produzent, Songwriter auf mich zugekommen und darüber habe ich dann mein Management kennengelernt und dann dachte ich, oh, ich probiere es, glaube ich, mal mit der Musik. Das scheint mir irgendwie dann doch zu liegen, ja.
Als ich zum ersten Mal deinen Namen gehört habe, dachte ich, du bist vielleicht aus Südamerika oder so, wegen Chuba, weißt du? Ja. Und wenn man dich googelt, kommt auch recht weit oben die Frage, ist Nina Chuba Ausländer?
Mm.
Ungegendert.
Ja, ja, ja.
Ist sie aber nicht.
Ist sie nicht, ich bin eine Kartoffel, ja.
Und damals, als du dann hierher kamst, da warst du ja auch erst 19, ne?
Ja, genau, ich bin gerade 19 geworden. Und kannte hier niemanden. Ja, es war sehr schwer hier.
Ganz alleine oder ja, mit einer Freundin?
Nee, ganz alleine. Es war sehr schwer, weil auch in der Filmproduktion natürlich dann Leute gearbeitet haben, die nicht in meinem Alter waren. Und es hat sehr lange gedauert, bis ich hier Anschluss gefunden habe.
Was hast du dann, wenn du abends nach Hause kamst? Ich weiß nicht, wo du wohnst, in welchem Bezirk. Bist du dann noch ausgegangen, um Berlin kennenzulernen?
Nee, also ich bin wirklich, also mein natürliches Ich ist im Bett liegend, mit selbstgekochtem Essen ganz viel YouTube-Videos schauen. Das würde ich sagen, so, das ist einfach, ich bin so ein Loner, wie man sagt. Also ich bin gern allein. Das hat sich mittlerweile geändert, weil ich so viel mit vielen Menschen zusammenarbeite, dass ich mich mittlerweile richtig daran gewöhnt habe. Aber ich bin nicht viel ausgegangen hier in Berlin, weil ich auch keine Leute hatte, mit denen ich ausgehen konnte. Und habe mich irgendwie, dann kam auch Corona relativ schnell. Und dann habe ich gechillt. Du
hast bestimmt immer deine Mutter angerufen.
Ja, ja.
In dem einen Lied und
so. Ja, ja.
Und was kochst du dir dann immer so, wenn du dann im Bett sitzt? Was isst du dann so? Brei?
Ja, nee, zu der Zeit hatte ich meine Instant-Nudel-Rahmen auf. Pep-Phase, also da habe ich mir Instant-Nudeln genommen und habe die mit so frischen Zutaten aufgepeppt, ne? Sieht man ja manchmal. Und das habe ich gern gegessen oder Curry oder so. Ich kam da auch gerade von meiner Asien-Reise. Ich war irgendwie ein halbes Jahr durch Asien gereist und hatte
auch
da,
alleine?
Ja, teilweise auch alleine. Und habe da meine Kochkurse gemacht und habe mir da immer zu Hause irgendwas Feines gezaubert. Ja.
Du hast ja schon erzählt, zuerst englische Musik veröffentlicht, ab 2019, ne?
Ja.
Und die ist
2018 kam, glaube ich, mein erster Song raus, ja.
Okay. Und diese Jugendwerke, nenne ich sie mal, die sind ja auch nicht geheim. Also die kann man ja überall im Streamingdiensten sich immer noch anhören.
Ja.
Und ich finde es witzig, dass die musikalisch eigentlich auch super sind und ähnlich klingen wie deine Musik jetzt.
Findest du?
Ja.
Ja.
Also manche könnten auch jetzt Nina Chuba-Hits sein, aber naja, sie sind halt nicht deutsch gesungen.
Ja.
Also was das für einen Unterschied macht.
Ja.
Und das wüsste ich gerne, wie kam es dazu, dass du diesen krassen Wechsel gemacht hast?
Also ich schreibe seit ich 15 bin meine eigenen Songs und ich habe eigentlich immer Englisch geschrieben, auch von Anfang an, weil ich irgendwie das gut fand, dass Englisch einem so eine kleine, wie so eine Wand ist zwischen dem eigentlichen Ich und der Sprache. Also es war irgendwie, hat sich für mich angenehmer angefühlt, meine Gefühle auf Englisch zu kommunizieren. Mhm. Genau, wie so ein Schutzschild. Ja, für mich kam das gar nicht in Frage, deutsche Musik zu machen, weil ich fand irgendwie, ich hatte keine großartigen deutschen Vorbilder zu der Zeit, wo ich dachte, boah, das finde ich jetzt geil. Sondern meine Vorbilder waren immer eher in den USA oder England oder so. Und deswegen dachte ich, ich mache Englisch.
Und wer hatte dann die Idee?
Also ich hatte eine Session mit jemandem, wo ich quasi hingegangen bin. Und eigentlich wollten wir an dem Tag einen K-Pop-Song schreiben. Das ist so
Korea.
So, genau, Korea halt. Mhm. Und da schreibt man halt immer Songs und kann die dann hinschicken. Und dann die Arbeit an K-Pop-Songs ist so ein bisschen so anders und wir wollten uns mal ausprobieren und irgendwie haben wir es
und habt gehofft, dass dann vielleicht sogar eine K-Pop-Band den nimmt.
Genau, ja, das hat man oft so, dass man Songs schreibt, die man dann pitcht und dann sind die bei irgendwelchen Künstlern on hold, heißt das dann, wo dann steht, ja, vielleicht greift diese Künstlerin oder der Künstler da später noch drauf zu.
Und dann würde man auch Geld verdienen.
Naja, das ist immer schwierig.
Okay.
Aber ja, man würde dann auch Geld verdienen, vor allen Dingen bei K-Pop. Ich habe ein paar Leute, die ich kenne, die da auch riesengroße Hits geschrieben haben aus Deutschland raus oder halt, als sie nach Korea geflogen sind und so. Naja, wollte ich ausprobieren und an dem Tag haben wir es nicht geschafft und dann haben wir einen deutschen Song gemacht und ich habe Deutsch gesungen das allererste Mal und dieser Song ist ein bisschen rumgeflogen in der Industrie und dann wurde ich auf einmal gefragt, ob ich auch Bock hätte, Deutsch zu machen und dann meinte ich so.
Aber war das schon Wildberry Lillet?
Nein, das war mein erster deutscher Song, den ich geschrieben habe, war Neben mir.
Den finde ich auch gut.
Genau. Und dann habe ich erstmal gesagt, boah, nee, eigentlich nicht. Ich muss mich jetzt erstmal ausprobieren. Und nur wenn ich weiß, dass ich auf Deutsch schreiben kann, dann würde ich es in Erwägung ziehen. Mhm. Ich muss erstmal mich finden, meinen Schreibstil finden. Da habe ich ein halbes Jahr, ein Jahr gearbeitet und habe ich gemerkt, boah, das ist geil. Und irgendwie ist es viel mehr ich und ich kann mich viel mehr ausleben. Und dann ist, ja, ist dieser Wechsel gekommen.
Als ich zum ersten Mal diesen Song hier gehört habe.
Ich will Immos, ich will Dallas, ich will fliegen wie bei Marvel. Zum Frühstück Canapés und dein Wildberry Lillet. Ich will Immos, ich will Dallas, ich will fliegen wie bei Marvel. Ich hab Hunger, also nehm ich mir alles vom Buffet.
Will ein Haus für meine Mama.
An der Küste von Catania.
Hast du deiner Mutter ein Haus gekauft?
Nee, noch nicht. Noch nicht.
Will sie da überhaupt hin?
Nee, es hat sich einfach nur so unfassbar gut gereimt.
Aber weißt du, damals wusste ich gar nicht, was Wildberry Lillet ist. Also, dass es so ein Cocktail ist, so ein Drink.
Das heißt ja eigentlich auch Lillet Wildberry.
Okay.
Also, ich habe dieses Wort umgedreht.
Aber trinkst du das gern?
Ja, ich habe es zu dem Zeitpunkt eigentlich gern getrunken. Mittlerweile trinke ich gar nichts mehr. Also wirklich so, ich kriege so schlimme Kater, deswegen trinke ich keinen Alkohol mehr. Aber zu der Zeit, als dieser Song rausgekommen ist, habe ich auf jeden Fall sehr viel Wildberry Lillet geschenkt bekommen.
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass Schweppes, also von denen ist doch diese Wildberry Limo.
Genau, ja.
Oder Pernod, von denen ist der Lillet. Die müssen doch total glücklich gewesen sein für diese Werbung.
Ich glaube, deren, also es wurde auch am Anfang gedacht, wurde so eine kleine Verschwörung draus gemacht, ob ich wohl am Anfang an mit Lillet und so zusammengearbeitet hätte. Aber ich konnte zu dem Zeitpunkt noch gar nicht mit denen zusammenarbeiten, weil ich noch 21 war. Und die haben irgendwie so eine Policy, dass man irgendwie das erst ab 25 oder so machen kann. Aber wir haben dann später, glaube ich, mit Schweppes die Release-Show gemacht oder so, weil das sich einfach so super gut angeboten hat.
Und Chupa Chups, der Lutscher, die haben doch Socken irgendwie.
Genau, die haben zu den Socken beigetragen, die in meiner Albumbox
drin
sind.
Weil denen auffiel, dass sie fast so heißen wie du.
Ja, ich habe denen irgendwann, glaube ich, mal eine Memo geschickt, als so, da war ich noch gar nicht bekannt, meinte ich so, hey, ich heiße Nina Chuba und die heißt Chupa Chups, vielleicht können wir mal zusammenarbeiten. Und irgendwann, die haben die Memo niemals abgehört, aber sind irgendwann auf mich zugekommen, weil das halt ein gutes Match ist. So.
Ja. Sagt man eigentlich noch Lutscher?
Ja, Lutscher.
Ja?
Ja. Nicht Lolli, Lollipop.
Irgendwie klingt so ein bisschen unanständig.
Ja, es klingt unanständig, das stimmt. Aber,
das magst du ja.
Ja, super.
Ich bin ständig unanständig, dabei fühle ich mich lebendig. Du hast dafür kein Verständnis, du willst das mit uns beenden. Bin zu viel für dich.
Nee. Also, ich bin vielleicht manchmal unanständig, aber ich bin schon auch sehr anständig, ja. Ich bin sehr diszipliniert und fleißig und freundlich und
und trotzdem finde ich, du bist zauberhaft, aber trotzdem nicht so super brav. Also irgendwie unter der Oberfläche denkt man so, die kann auch echt frech sein, oder? Weiß nicht.
Ja, ich bin auch gern frech, aber es ist halt so, ich schreibe oft einfach auch nicht autobiografisch. Also vielleicht innerhalb von, ich denke mir dann eine Geschichte aus für manche Songs, die so ein bisschen was mit meinem Leben zu tun haben und die, wo ich mich gut reinversetzen kann. Aber viele Einflüsse davon sind dann nicht autobiografisch, weil sonst würde ich da irgendwann an meine Grenzen gehen. Auch das würde mich in meiner Kreativität einfach einschränken. Mhm. Deswegen denke ich mir auch gerne einfach mal Sachen aus oder dramatisiere Sachen, die eigentlich gar nicht so sind. Mhm. Ich bin nicht ständig unanständig. Ich würde sagen,
also wenn,
ab und
wenn
an unanständig.
Also wenn du dich hier, wenn du jetzt ins Kino gehst oder du unterhältst dich mit Freundin und die sagt irgendwas, dann kann es sein, dass du daraus einen Song machst.
Ja, seid vorsichtig.
Genau, und als ich dich also noch nicht kannte, zum ersten Mal deinen Namen gehört habe, zum ersten Mal Wildberry Lillet gehört habe, dachte ich, da singt ein kleiner Junge.
Mhm.
Ja.
Dachten sehr viele.
Ah, okay. Ja.
Ja.
Okay.
Ja.
Ich habe hier ein Lied, das ist 1997 veröffentlicht worden.
Mhm.
Also ein Jahr vor deiner Geburt. Richtig?
Okay, ja.
Das waren so drei amerikanische Brüder und der Sänger war erst 14.
Krass.
Ich habe es mal mitgebracht. Ich dachte, hör du mal, ob du denkst, das könntest du sein. Warte, jetzt kommt der Refrain. Bob von Hanson.
Ah, ja, okay. Ich glaube, das ist das Stimmtimbre, was so ähnlich klingt. Und ich weiß das auch von mir selber, dass meine Stimme so was, ein bisschen was Kindliches hat. Wird mir auch oft vorgeworfen, dass ich die so verstellen würde und so. Aber meine Gesangsstimme ist so. Und ich finde es irgendwie mittlerweile auch ganz lustig, weil es macht ja auch dann den Wiedererkennungswert irgendwie ein bisschen stärker.
Deine Stimme ist super außergewöhnlich und super toll. Das ist wirklich, ich finde, die hat auch sowas, so ganz relaxedes, entspanntes.
Echt? Ja, danke.
Also ich finde, es gibt wenige Deutsche, also vielleicht, also die so ein, die wie so eine eigene Art des Deutschsingens etabliert haben. Also Nena vielleicht, die war so,
total, ja.
Weil die immer so auch so Vokale oder so Konsonanten verschluckt hat, ne?
Ja.
Dann vielleicht Grönemeyer, der ist ja eher so, der dehnt immer alles
ja,
so.
Ja, stimmt.
Und jetzt bist du die Dritte.
Oh. Da reich mich doch gerne ein.
Ja, also für mich klingt es auch manchmal so, als würdest du so relaxed, ne? Als würdest du deine Songs im Bett liegend aufnehmen.
Ja, stimmt. Ja, vor allen Dingen die ruhigeren Songs, höre ich das auch raus. Ich weiß, was du meinst, dieses Entspannte. Es freut mich sehr, dankeschön.
Du hast ja gesagt, du schreibst deine Lieder selbst. Brauchst du dafür ein Instrument?
Ab und zu zum Beispiel, ich lieb mich nicht. Die ganze Klaviermelodie, die da am Anfang kommt, dieses Dreivierteltaktartige, das habe ich auf meinem Klavier zu Hause geschrieben, bevor ich mir die Melodie dazu ausgedacht habe. Oder auch ganz viele Songs haben mit meinem Klavier angefangen, zum Beispiel neben mir. Jetzt auf dem neuen Album tatsächlich eigentlich nur ich lieb mich nicht. Alle anderen sind in der Session entstanden. Also es kommt immer drauf an.
Also hast du ein Klavier zu Hause?
Ja, genau.
Ein Flügel oder ein Klavier?
Ich habe ein Klavier, okay. Ja.
Wir können ja mal kurz hier reinhören. Mich nicht. Das ist der Titelsong von diesem aktuellen Album von Nina Chuba, wo sie Rasen mäht.
Ja.
Aber irgendwie verkehrt rum. Trotzdem ist es toll geworden. Du hast ein Smiley da reingemäht.
Ich, ja. Ja. Beziehungsweise, ja, und guck traurig in die Kamera. Das war so ein bisschen so, ich lieb mich nicht. So sollte es darstellen.
Den Song, da hast du aber auch noch mit jemandem mitgeschrieben, ne?
Ja.
Also mit Inga Humpe von Zweiraumwohnung.
Ja.
Und kann es sein, dass man die auch im Hintergrund singen hört?
Nee, aber sie hat mir zum Beispiel eine Harmonie hat sie mitgemacht, auf die ich selber gar nicht gekommen wäre. Und das war so eine coole Zusammenarbeit. Ich habe sie vorher getroffen und wir haben Kaffee getrunken und uns irgendwie ganz lange unterhalten. Und das ist so cool, weil sie ja auch mit ihrer Schwester zusammen so eine der ersten Frauen war, die auch Songwriterinnen waren und so einfach so ein Power-Geschwisterpaar waren in dieser Branche, in der es eben noch nicht so viele Frauen gab. Deswegen war es voll interessant, sich mit ihr auszutauschen und dann auch mit ihr in der Session zu sein und auch mal ihre Musik zu hören und so mit ihr zusammen zu schreiben, weil sie auch eine ganz andere Art und Weise hat, Dinge zu formulieren, und sie konnte mir in manchen Sachen echt gut helfen. Und ja, das war voll schön und das hat mich voll gefreut, weil ich so, ja, ich irgendwie auch großer Fan von dem bin, was sie und auch ihre Schwester da geschaffen haben.
Cool.
Ja.
Du hast ja selber auch einen Podcast mit deinem Kumpel und Mitmusiker, Schlagzeuger,
ja,
Mama.
Ja.
Die Leute lieben das.
Ja.
Das ist der Podcast. Und da habe ich gehört, da hast du von Songwriting-Camps erzählt. Und ist das sowas, also dass du dir jemanden einlädst, wie jetzt zum Beispiel Inga Humpe, um einen Song zusammenzuschreiben, oder was meinst du damit?
Also es gibt Songs, die entstehen einfach so alleine mit Producern, mit denen ich zusammenarbeite. Dann sitze ich mit denen im Studio und man werkelt an der Musik und ich ziehe mich dann so in meine kleine Welt am Laptop zurück und schreibe die Songs, so wie zum Beispiel Fahrt zur Hölle ist so entstanden oder Unsicher.
Aber dann schreibst du da die Texte.
Genau, dann schreibe ich die Texte und das ist eigentlich immer ein Flow. Man tauscht sich kreativ aus. Ich gebe mal Input zu Akkorden oder was ich cool finde, dass ich irgendwelche Harmonien aufnehmen möchte. Und dann der Producer gibt vielleicht manchmal, unterhält man sich über eine Line, wie man das formulieren kann. Also es ist schon auch immer eine Zusammenarbeit, auch wenn man quasi alleine an dem Text schreibt. Und dann gibt es eben Momente, da wünsche ich mir ein Team herbei, weil es mir einfach so viel Spaß macht, mich kreativ auszutauschen. Mhm. Und da habe ich in jetzt den Jahren die Leute gefunden, die ich lieb habe und die wissen, was ich mag und was ich gut finde und die ich sehr schätze als kreative Person. Und mit denen sitzt man dann zusammen an einem Tag und dann werkelt man da an Songs rum. Und am besten fliegt man irgendwo hin oder fährt irgendwie weg. Zum Beispiel, wir sind jetzt oft nach Rügen gefahren oder mal nach Frankreich.
Einfach um so eine andere Umgebung zu haben.
Andere Umgebung, anderen Input und auch so sich wirklich konzentriert in der Gruppe aufs Musikmachen zu konzentrieren. Keine Ablenkung zu haben. Keiner muss früher irgendwie nach Hause, sondern alle sind auf einem Ort und müssen sich mit der Musik auseinandersetzen. Und das ist so cool und es macht so viel Spaß. Und ich liebe einfach mein Team und ich habe immer ganz viel Freude, mit denen zusammenzuarbeiten.
Macht das mehr Spaß als das, was du früher gemacht hast? Du warst ja, glaube ich, in der zweiten Klasse, als du Kinderdarstellerin bei den Pfefferkörnern, also in so Fernsehserien. Ich glaube, vom Kika ist das, ne?
Ja, von Kika, ja. ARD, ZDF. Mhm.
So, ja. Hat es auch Spaß gemacht?
Ja, das hat natürlich auch Spaß gemacht, aber eine ganz andere Arbeit. Für mich ist das, nicht keine kreative Arbeit so richtig. Natürlich kann man als Schauspielerin Rollen ausfüllen, aber man hat wenig Einfluss darauf, was man sagt, wie man es sagt.
Man denkt ja immer, wenn so jemand so ganz früh schon anfängt, ne, als Kinderstar, dass dann da so ehrgeizige Eltern dahinter stecken.
Ja.
Ist das bei dir so gewesen? Nee, oder?
Nee, würde ich nicht sagen. Meine Mama.
Wolltest du das selbst?
Ich wollte das selbst. Ja, meine Mama hat in der Zeitung einen Artikel gelesen, dass es zum Casting eingeladen wird. Und weil ich davor schon mal eine Rolle im Theater in der Grundschule gespielt habe und generell ich hatte sehr viel Energie als Kind und die musste raus. Und ich habe auch damals die erste Klasse übersprungen, weil ich halt so. Ich wollte immer schnell nach vorne irgendwie. Ich hatte irgendwie Bock.
Man nennt es Intelligenz. Du warst wahrscheinlich intelligent.
Ja, vielleicht ein bisschen unterfordert. Vielleicht auch beides, ja.
Ist mal dein IQ.
Ja, wurde tatsächlich auch mal.
Und?
Ja, ist gut.
Über 100? Weit über 100?
Ja, aber der verändert sich auch noch im Laufe der Zeit. Ich glaube, bei mir ist er dann irgendwann ein bisschen runtergegangen. Aber nee, da wurde dann halt festgestellt, ich bin unterfordert. Ich muss schon in die Schule, weil ich mir irgendwie Lesen, Rechnen, Schreiben selber beigebracht habe. Und dann war ich halt immer irgendwie, ja, hat auch mein Geschwister, mein Bruder war immer viel älter als ich und war schon dann weg. Und ich war alleine und musste mich irgendwie ausleben. Und dann hat sie halt gesehen, da ist ein Casting. Vielleicht hat sie mal Bock hinzugehen und ein bisschen zu spielen. Das hat mir so viel Freude gemacht. Und dann bin ich nach 6 Castingrunden als Pfefferkorn auserwählt worden und war dann 2,5 Jahre da.
Und hat denn deine Mutter oder deine Eltern, machen die auch irgendwas im Showgeschäft beruflich?
Nee. Also mein Vater war Grafikdesigner, also schon kreativ. Und meine Mutter war Radiosprecherin ganz lang.
Ach.
Würde man sagen, ist vielleicht was mit Medien auf jeden Fall. Und jetzt mittlerweile ist sie Grundschullehrerin. Also ja.
Wenn du ein Kind hättest, würdest du dem diese Laufbahn auch empfehlen?
Also ich würde mein Kind auf jeden Fall, wenn ich eins hätte, würde ich das für das Kind wollen, was deren Leidenschaft ist. Also ich merke viele Leute, mit denen ich irgendwie jetzt groß geworden bin und so, die sind gar nicht so wirklich in Leidenschaften nachgegangen, sondern dem, was sich am sichersten anfühlt. Und da würde ich meinem Kind sagen, so, probier dich einfach aus, so. Ja, aber ich glaube, fände ich jetzt nicht schlimm. Ich habe Spaß, ich liebe meinen Beruf. Es gibt ja auch Leute in den Medien, die sagen, oh mein Gott, ich würde meinem Kind das sofort abraten, ist so schlimm. Natürlich, man hat auch Druck und es gibt immer irgendwelche negativen Seiten in einem Berufsfeld. Aber Hauptsache, es hat Spaß im Leben.
Ich meine, wenn man so weit oben surft wie du, kann man natürlich auch irgendwann fallen. Ja. Also es gibt ja viele Beispiele, gerade in Deutschland hat man immer das Gefühl, von Marlene Dietrich oder so angefangen, über Hilde Knef bis zu, ja, ich weiß nicht, Heidi Klum oder auch Nena oder so. Also dass Leute, die sehr, sehr erfolgreich sind, dann oft auch schnell angegangen werden. Also so die Nation ist dann nicht so richtig stolz auf ihre Stars. Wappnest du dich da schon vor, dass das vielleicht mal passieren könnte?
Also ich glaube generell, das ist ein sehr deutsches Ding, dass wir Leute nicht so groß werden lassen, dass man sagt, das sind richtige Popstars. Das würde ich schon sagen. Also man schaut immer gerne in die USA und das ist alles so groß und hier sind alle immer so ein bisschen so, ne, noch bodenständig, Hauptsache so und Hauptsache authentisch und eine von uns. Und ich glaube, das ist auch ein Ding, was vor allen Dingen bei Frauen auch so ist, dass man dann schnell mal kritisiert wird oder so. Aber keine Ahnung, ich bin mir bewusst, dass meine Karriere jetzt nicht mein ganzes Leben lang halten wird. Ich mache das, solange ich Bock habe und solange ich das Gefühl habe, ich kann mich in meiner Musik, ich kann damit noch was sagen, was mich auch selber interessiert und mich ausprobieren und dass ich mich nicht wiederhole und so. Und dann irgendwann suche ich mir was anderes. Also ich sehe das nicht so eng.
Ich meine, alle gucken natürlich auf dich. Was trägt sie? Was isst sie? Wie sieht sie aus? Also das ist ja schon, hast du ja auch gesagt, das ist auch viel Druck.
So ja.
Wahrscheinlich musst du auch ein bisschen vorsichtig sein. Also bisher hattest du, glaube ich, noch nie, ich sag jetzt mal, Scheiße irgendwie am Schuh kleben. Außer vielleicht ein klein bisschen bei dem Song Fahr zur Hölle.
Ja, das ist natürlich.
Weil da singst du zwar nur Fahr zur Hölle, kommst du mit? Ich habe gehört, da ist eine Party. Also völlig harmlos. Aber trotzdem gab es irgendwie christliche Bibel.
Christlichen Gegenwind.
Ja,
so. Ja, ja.
Einfach, weil du das Wort Hölle benutzt hast?
Ja, ich glaube, dass das natürlich für Leute, die religiös sind, ein Wort mit viel Gewicht ist. Für mich, die nicht religiös ist, ist es eine schöne Metapher. Und dabei belasse ich es auch. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich mit dieser Sache also wirklich einen Schaden angerichtet habe. Und ich glaube, das wissen die Leute, die sich darüber aufregen, auch. Es ist natürlich so, dass es immer gut Klicks gibt, ne? Wenn man ein Thema findet, wo man sich drauf festbeißen kann. Aber bisher sind die richtigen Shitstorms noch an mir vorbei gewütet. Ich glaube aber, dass natürlich jetzt der Podcast, den ich mit Mama habe, auch eine wunderbare Grundlage für Leute ist, die danach suchen. Und dem bin ich mir auch bewusst. Und ich versuche mit meiner Kunst und auch mit dem, was ich sage, versuche ich schon, dass ich Menschen nicht verletze oder nichts mache, was anderen wehtun könnte. Aber man ist ja immer noch ein Mensch und es gibt immer, man macht immer Fehler und vielleicht passiert irgendwann sowas. Ja.
Also du würdest dir jetzt nicht selber einen Maulkorb anlegen?
Nein. Ich mache schon noch gerne meine Witze. Also man muss ja auch noch ein bisschen Spaß ist ja auch wohl noch möglich. Ja.
Man erlebt es ja auch bei anderen. Icky Mel, auch eine Rapperin, hatte ja einen ähnlichen Fall bei Sweet Baby Jesus. Ist es eigentlich so, dass du so, Icky Mel ist auch aus Berlin, also kennt man sich so in der Szene hier?
Ja, man kennt sich. Ja, und ich habe mir auch gerne ihre Shows jetzt im Sommer angeguckt und bin Fan von dem, was sie macht und begeistert von ihrer Persona. Und finde das ganz toll.
Ich habe das Gefühl, du bist sowieso so eine Frauenunterstützerin.
Das freut mich ja. Also ich versuche es ganz doll zu sein. Ich hatte damit schon am Anfang Probleme, muss ich wirklich sagen. So, und es ist irgendwie so, man hat das so, habe ich das Gefühl, ein bisschen internalisiert, dass man, wenn jemand anders kommt und man sich so ein bisschen bedroht fühlt in seiner Position, dass man das dann schnell auf die andere Person draufpackt.
Meinst du jetzt so als Konkurrenz, oder?
Genau, dieses Konkurrenzdenken habe ich schon auch. Und hatte ich auch sehr stark in der Vergangenheit und habe das aber versucht abzulegen. Und das Gute ist einfach, dass man mit den Leuten, mit den Frauen, die jetzt Musik machen oder meine Kolleginnen, ist es mir wichtig, dass ich mit denen irgendwie gut bin und dass ich mich mit denen unterhalten kann. Und dann geht es auch ganz schnell weg, das Gefühl. Weil wenn man die als Person wahrnimmt und kennenlernt, dann merkt man auch, ey, das ist so cool und man gönnt es denen. Und ich habe irgendwie mal ein Video gesehen, da meinte irgendwie eine Frau, dass es so komisch ist, dass man sich für andere Leute nicht freuen kann, weil es ist ja so viel toller, wenn man sich auch noch für andere Leute freuen kann. Das macht einen ja viel glücklicher. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, also freue ich mich lieber für andere, anstatt irgendwie sauer darüber zu sein oder an mir zu zweifeln oder so.
Ja. Oh, jetzt hast du am Ende auch noch so eine weise Philosophie.
Mensch, ne? So ist das. Ist es schon das Ende?
Ja.
Echt?
Vielen Dank, Nina.
Danke.
Viel Glück weiterhin. Dankeschön. Mach weiter so tolle Musik.
Danke.
Gern.
Berlin Sounds Inside. Der Musiktalk mit Anja Kaspari. Ein Podcast vom RBB.
Wenn euch der Podcast mit Nina Tschuba gefallen hat, dann müsst ihr unbedingt die Berlin Sounds Inside Folge mit dem Berliner Rapper Megalo hören. Der ist nämlich ein ganz großer Fan von Nina Tschuba und staucht alle Leute zusammen, die es wagen, sie zu kritisieren. Und noch mehr über Nina Tschuba gibt's zum Beispiel in der Folge mit Inga Humpe. Ich habe nämlich Zweiraumwohnung Inga vorgespielt, was Nina Tschuba über sie gesagt hat. Und da war sie richtig gerührt und beschreibt dann auch ganz spannend, wie die beiden gemeinsam komponiert haben. Also hört doch mal rein in die Folgen mit Megalo und Inga Humpe.